freuen uns, dass wir heute Lena und Walter Kiering bei uns haben mit einem Teil ihrer Familie. Und Walter wird sich kurz vorstellen, vielleicht.
Oh ja.
Weil ich glaube, du warst lange nicht mehr bei uns. Vielleicht kennen dich einige nicht hier. Und ja, wir freuen uns auf die Predigt.
Das eine Handy ist zum Übertragen im Nebenkinderraum.
Das kann man denken.
Dass du dich versteckst. Und wir sind auch nicht erreichbar, glaube ich.
Ja, das ist okay, das ist völlig okay. Ja, wir freuen uns in besonderer Weise hier zu sein. Vor allem, da wir ja die meisten von euch schon mal kennen und auch schätzen gelernt haben. Wir kommen ja aus Gießen, aus der Gemeindearbeit in Gießen. Und aber dadurch ist der Kontakt schon länger da und auch so eine Anteilnahme, wo wir jedes Mal für euch beten. Lena ist meine Frau, die ist da vorne. Und wir haben zusammen 9 Kinder. Und einige sind natürlich schon verheiratet, wir sind schon Opa und Oma und genießen das auch, dass mein Arbeitskollege sagt immer, es ist schön, Opa und Oma zu sein, aber es ist schon komisch zu denken, ich bin mit einer Oma verheiratet. Und umgekehrt wäre es natürlich das Gleiche. Nein, es ist wirklich schön. Und also auch sowohl verheiratet zu sein, als auch Opa und Oma zu sein. Daher, freuen wir uns hier zu sein und liebe Grüße auch von der Gemeinde in Gießen. Wir sind da auch gerade, auch in den Text. Wir sind gerade hauptsächlich im Betrachten des ersten Petrusbriefes und da möchte ich euch heute hineinnehmen. Ich nehme euch aber nicht in einen Text hinein, den wir schon hatten, sondern der das nächste Mal dran ist. Aber vielleicht ein bisschen gebündelter hier, weil wir uns nur auf einen Vers konzentrieren. Aber das ist auch gut so, denn dieser Vers war einer der ersten Verse, doch ziemlich bald, nachdem ich die Lehren der Gnade kennengelernt habe, bekam ich eine Auslegung über diesen Vers. Und ich habe sehr davon profitiert, von dieser Auslegung. Aber jetzt im Studium des Petrusbriefes habe ich gemerkt, weiträumiger dieser Vers ist in Bezug auf unser ganzes Leben und nicht nur auf das Studium eines Theologen oder der Theologie. Das ist, glaube ich, etwas Besonderes. Ja, also herzliche Grüße von Gießen. Herzlichen Dank für die Einladung. Es ist schön, hier zu sein. Es ist schön, euch mal wieder zu sehen und Gemeinschaft zu haben. Und es ist etwas Besonderes. Das war so mein Empfinden heute Morgen. Es ist etwas Besonderes, irgendwo wieder hinzukommen nach Jahren und Gemeinschaft zu haben mit dem Herrn Jesus Christus, mit Geschwistern, die man sonst am Sonntag nicht trifft. Also, vielen Dank. Dann lasst uns noch einmal beten und uns dann dem Bibeltext zuwenden. Und geliebter Vater, wir danken dir für das Werk deiner Erlösung, für das Ausmaß deiner Erlösung, dass du aus allen Völkern und allen Nationen und allen Sprachen Menschen hast, die du herzurufst und errettest und zu einem Volk zusammenfügst. Aber wir danken dir auch für das Ausmaß deiner Erlösung in der Herrlichkeit, in dem Reichtum der Segnungen, in der Hoffnung, in all dem, was wir empfangen haben und noch empfangen werden, in Christus Jesus. O Herr, wir bitten dich, öffne unsere Augen für seine Herrlichkeit. Führe uns hinein durch deinen Heiligen Geist in deinen Heilsratschluss. Lass uns Jesus sehen. Lass uns dein Werk sehen und anbetend vor dir stehen. Herr, komm du nur noch jetzt zu uns und lehre uns. Und gib uns Ohren, die hören, aber gib uns auch Glauben, dass wir recht antworten auf dein Wort mit Freuden und mit Freuden, die Ehre geben. Amen.
Amen.
Ja, wir schlagen auf 1. Petrus Kapitel 3. 1. Petrus Kapitel 3. Ist doch schön warm hier. Und ich möchte einfach als etwas den Zusammenhang lesen. Wir wollen heute hauptsächlich den Vers 15 anschauen, 1. Petrus Kapitel 3, ab Vers 15. Und wir lesen aber die Verse 8 bis 17, dann haben wir den Kontext dieses Kapitels. Das ist, glaube ich, sehr wichtig auch für uns, dann auch die Tragweite in der Betrachtung dieses Verses und die Tragweite ein bisschen mehr zu sehen. Ich sage euch ganz ehrlich, ihr werdet es merken, man muss das ganze Buch lesen, um zu sehen, wie Petrus das alles zusammenbringt, aber hier nur diesen Abschnitt für heute. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in eurem Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung, und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn es der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Ich lese noch einmal den Vers 15. Sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in eurem Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung und bewahrt ein gutes Gewissen. Wir wollen, als Hilfe habe ich das so gedacht, erstmal den zweiten Teil des Verses anschauen und dann auf den Kontext dieses Verses schauen, das heißt nicht des Verses, sondern den Kontext der zweiten Aufforderung. Die Aufforderung ist hier, seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Nun, das Erste, was wir hier sehen wollen, ist, dass es hier um die Verteidigung des Glaubens geht. Es geht um die Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert von der Hoffnung, die in uns ist. Das griechische Wort, das kennen wir hier aus der Apologie, also aus wirklich, was wir nennen, Verteidigung des Glaubens. Und es ist, wie jemand es formuliert hat, die Rechtfertigung der christlichen Lebensphilosophie gegenüber jeder anderen Philosophie. Also jeder, der ein Wertesystem hat, hat ein Wertesystem aufgrund seiner Denkweise. Es sind eigentlich Glaubenssätze, die die Entscheidungen unseres Lebens beinhalten. Es geht also hier um die Verteidigung einer Weltanschauung, um die Rechtfertigung unserer Weltanschauung. Wir können, wie der Text uns das vorgibt, die Angeklagten sein. Und dann würde es bedeuten, wir sprechen gegen die Anschuldigung. Oder wir sprechen die Anschuldigung weg. Das heißt, wir bringen Argumente dagegen, dass die Anschuldigungen nicht recht sind. Paulus musste seinen Glauben verteidigen. Er sagt sogar, dass er bestimmt ist zur Verteidigung des Glaubens. Gerne wird dieser Vers für Menschen genommen, die Theologie studieren. Und man sagt, man muss dazu bereit sein oder fähig sein, die verschiedenen Lehren zu kennen und die verschiedenen Widersprüche zu kennen und sie aufzudecken und die falschen mit den richtigen, also die falschen sozusagen zu widerlegen. Wir sehen da oft einen theologischen Sport drinne, das heißt, eine Sache für Experten. Unser Text zeigt, oder vielleicht noch einen Satz dazu, es stimmt, dass es Menschen gibt, die in besonderer Weise Verantwortung tragen für die Verteidigung des rechten Glaubens. Das sind Älteste. Zum Beispiel, sie sollen mit der gesunden Lehre ermahnen und die Widersprechenden überführen. Paulus zeigt, dass er in besonderer Weise für die Verteidigung des Glaubens berufen worden ist. Er war ein Apostel. Und er konnte durch den Herrn sagen, durch den Heiligen Geist sagen, dass die ganze Welt gerichtet wird nach seinem Evangelium. Oder im Galaterbrief sagt er, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Und die ganzen Briefe und besonderweise der Korintherbrief zeigen diese Verteidigung des Glaubens. Immer wieder bringt er das Volk Gottes zurück, richtig zu glauben. Und ich glaube, das ist wichtig. Judas aber im Gegensatz dazu sagt, dass alle Gläubigen, die seinen Brief bekommen, für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben kämpfen sollen. Und Petrus spricht hier alle Gläubigen an. Wenn wir den Kontext lesen würden, dann merken wir, da sind die Sklaven, da sind die Hausfrauen, da sind die Ehemänner, da sind die Herren. Und allen sagt er, dass sie bereit sein sollen zur Verteidigung des Glaubens. Hier geht es also nicht um etwas für Experten, sondern hier geht es um etwas für jeden einzelnen Gläubigen. Egal welche Stellung er hat. Ich habe gehört von Augustinus, dass er erstmal dem christlichen Glauben den Rücken zugewandt hat, weil er gesagt hat, ich hatte so viele Fragen zum christlichen Glauben, aber die Jugendlichen in meinem Alter, der meinte Teenager, sie konnten mir keine Antworten geben. Und ich glaube, dass auch junge Leute, auch Kinder im Glauben, wirklich das Wort ernst nehmen müssen und sollen, ihren Glauben recht zu verteidigen. Wir brauchen keine Frage zu fürchten. Gott ist immer überlegen. Und wir brauchen auch keine Schwierigkeiten zu fürchten. Die Bibel hat immer eine Antwort drauf, und zwar eine gute Antwort. Nicht, dass die Antwort immer so ist, dass sie das menschliche Bedürfnis befriedigt, aber immer weit besser als alle Antworten, die Menschen hervorgebracht haben. Als ich jung war in der Schule, dann war es schon manchmal so, dass ich innerlich im richtigen Konflikt kam. Das heißt, Sorgen machten sich in meinem Herzen breit, wenn Lehrer auf einmal Argumente brachten, auf die ich keine Antwort hatte. Später merkte ich, selbst wenn ich sie in dem Moment nicht habe, das ist nicht schlimm. Denn Gottes Antwort ist immer besser. Gottes Lösung ist immer besser. Der Schöpfer der Menschen hat Antworten gegeben, die jeder anderen Anschauung, Weltanschauung, bei weitem überlegen sind. Aber nicht in der gleichen Voraussetzung und nicht auf der gleichen Grundlage. Bevor wir weitergehen, wollen wir da aber noch sehen, dass diese Gläubigen hier nicht in einem neutralen Raum waren. Denen ging es nicht so gut, wie wir es zum Teil haben, so dass wir keine Schwierigkeiten haben. Wir können auf die Straße gehen und können dort unseren Glauben verkündigen. Wir können mit Menschen über den Glauben reden. Wir können in der Klasse davon reden. Wir können auf der Arbeit davon reden. Und wir brauchen nicht mal erwarten, dass wir große Nachteile deswegen haben. Es könnte sich ändern. Diese Gläubigen, denen Petrus hier schreibt, die waren in einer Verfolgungssituation. Sie wussten, dass sie kannten Leid um ihrer Gesinnung willen. Schaut in Kapitel 4, Vers 12. Ich nehme nur einen Vers heraus, obwohl der ganze Text davon voll ist. Vers 12, Kapitel 4, Vers 12. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Die hatten Verfolgung. Da war Druck. Da gab es Nöte. Nun, diese Verfolgungswelle, die die Christen hier traf, zeigt einfach, dass die Tragweite dieses Verses von Petrus noch viel größer ist, als man erstmal oberflächlich liest. Hier geht es nicht einfach nur um Verteidigung des Glaubens in guten Zeiten auf einer Disputationsebene, sozusagen, wo wir uns treffen, um über den Glauben zu diskutieren und wir gehen einfach wieder auseinander, ohne dass etwas geschieht, sondern hier gab es reelle Schwierigkeiten. Christen wurden vor den Verwaltern gerufen, vor den Statthaltern gerufen, wurden vor dem Kaiser in Rom gerufen und mussten ihren Glauben verteidigen. Und Petrus sagt, seid alle Zeit bereit zur Verteidigung eures Glaubens. Aber es gab auch ganz praktische Situationen, wo sie Rechtfertigung abgeben mussten. Da war zum Beispiel der Sklave, der gläubig geworden ist. Das wir sehen es in Kapitel 3. Und wie, ihr müsst euch noch vorstellen, was es bedeutet. Da ist ein Sklave, der folgt einem anderen Glauben als sein Herr. Und er nimmt sich das Recht raus, diesen Gott zu anbeten und zu ehren, wie dieser Gott es möchte, ohne den Herrn darüber nachzufragen. Ohne dass er bereit ist, sich der Meinung des Herrn zu beugen und den Götzen seines Herrn anzubeten. Und er könnte in Schwierigkeiten geraten. Und Petrus spricht davon, dass der Sklave einen ungerechten Herrn hat, der ihn falsch und gemein behandelt, der ihn zu Unrecht bestraft, der ihm Böses tut, obwohl er eigentlich nur Gutes getan hat. Auch er wird aufgefordert, seinen Glauben zu verteidigen. Der Herr mag ihn zur Rechenschaft ziehen über den Inhalt seines Glaubens. Wenn wir Kapitel 3 anschauen, da sehen wir die Frau, die Ehefrau. Nun, wir lesen das einfach in einer Zeit, wo wir sagen würden, ja, die Ehefrau kann glauben, was sie will und wir heiraten in verschiedenen Konfessionen. Das war in der damaligen Zeit nicht so. Der Eheherr, der Hausherr bestimmte, was geglaubt wird. Er war die normgebende Autorität damals in der römischen Welt. Und jetzt gab es auf einmal Frauen, die folgten Christus und sie sagten, ich gehe nicht mehr mit dir in den Tempel. Ich gehe nicht mehr mit dir zur Kaiserverehrung. Und welche Schwierigkeiten konnte solch ein Hausherr haben in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, wenn die Frau nicht mehr bereit war, den falschen Götzen zu dienen? Und da war er vielleicht launisch oder gemein oder niederträchtig. Man sieht, die Aufforderung von Petrus ist hier in gleicher Weise. Seid bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft fordert von der Hoffnung, die in euch ist. Wir merken, es muss also nicht unbedingt die äußerliche Situation allgemein für alle da sein. Jeder Einzelne kann seine Schwierigkeiten haben, sein Umfeld, seine Herausforderungen und wir alle haben sie. Wir haben sie. In diesem Kontext kommt diese Aufforderung. Seid bereit zur Verantwortung. Petrus zeigt auch die Art und Weise. Also wir haben gesehen, was unser Auftrag ist, unseren Glauben zu verteidigen. Natürlich. Vielleicht noch ein Satz dazu. Glaubensbekenntnisse, gute Glaubensbekenntnisse sind eine gute Hilfe dafür. Eine Gemeinde, die weiß, was sie glaubt. Ich meine damit nicht, dass das Glaubensbekenntnis die Basis ist, sondern eine Gemeinde, die die Lehren der Schrift gut verstanden hat und weiß, was sie glaubt, hat eine gute Grundlage, um diesen Glauben zu verteidigen. Aber manchmal hört man Diskussionen, Glaubensdiskussionen. Wir führen sie auf der Straße, wir treffen Leute. Und da gibt es oft heftige Worte, harte Diskussionen, die besseren Argumente. Ist das, was Petrus meint, dass wir immer die besseren Argumente haben? Im gewissen Sinne ja, aber oft nicht so, wie wir es verstehen. Und da kommen wir nämlich auf die drei Arten, das ist mein zweiter Punkt, die Art und Weise, wie wir den Glauben verteidigen sollen. Schaut, was Petrus hier sagt. Er sagt, verteidigt, gibt Rechenschaft, Oh, ich habe einen Punkt ausgelassen. Also das geht noch zum ersten Punkt. Über die Hoffnung, die in euch ist. Über die Hoffnung, die in euch ist. Also wenn es hier, Petrus hebt hier einen Punkt in besonderer Weise hervor, wenn er von der Verteidigung des Glaubens spricht, nämlich den Punkt, dass wir von der Hoffnung reden, die in uns ist. Hoffnung in der Bibel ist nicht etwas Unsicheres. Hoffnung in der Bibel ist das, was sicher ist, was Gott verheißen hat für die Zukunft. Hoffnung in der Bibel sind alle Glaubensinhalte, die Gott uns noch nicht gegeben hat, aber geben wird, absolut sicher. Das ist eigentlich Kapitel 1. Er hat euch wiedergeboren zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das im Himmel aufbewahrt wird für euch. Ihr durch Gottes Macht bewahrt werdet zu dieser Errettung. Das ist Inhalt des Glaubens, aber es ist noch in der Zukunft. Es ist etwas, was Gott verheißen hat, was er uns geben wird. Petrus spricht immer wieder davon und die Apostel wie Paulus und der Hebräerbrief oder Johannes, sie sprechen davon, dass wir eine Hoffnung haben. Johannes fasst es sogar kurz zusammen und sagt, wer diese Hoffnung hat, wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wer diese Hoffnung hat, der reinigt sich, wie er rein ist. Aber genau diese Hoffnung, die Hoffnung des Evangeliums, ist eines der entscheidenden Punkte im Leben eines Gläubigen, ist eines der entscheidenden Punkte im Leben des Gläubigen, die seine Denkweise und sein Wertesystem prägen und verändern. Und die ihn in Konflikt bringen mit dieser Welt, mit diesem Weltsystem. Vielleicht suchen wir, die Bibel ist voll davon, aber ich nehme mal drei Beispiele. Mose. Mose sagt, von Mose heißt es, er sah die Schmach des Christus für größeren Reichtum an als alle Schätze Ägyptens. Warum? Wegen seiner Hoffnung. In seiner Hoffnung. Noah, gehen wir noch ein bisschen zurück. Er baut eine Arche mit Dimensionen, die so unglaublich sind. Und Tag für Tag sägt er Holz und vernachlässigt das diesseitige Leben, um die Arche zu bauen zur Rettung seines Hauses. Wir merken den Kontrast in der Gesellschaft. Du machst etwas, er war berufen, etwas zu tun, aufgrund der Verheißung Gottes, das völlig konträr war zu den Wertmaßstäben dieser Welt und dieser Zeit. Das wird auch der Kontext hier im Petrusbrief sein, wenn ihr die Verse weiter anschaut. Und was macht Noah? Er ist konstant dabei, diese Arche zu bauen. Warum? Er hat die Verheißung. Er hatte die Hoffnung. Und er baut die Arche bis zum Ende. Und die Arche war das Mittel, das Gott bestimmt hat, das Gott zur Rettung seines Hauses bestimmt hat. Gottes Kinder treffen Entscheidungen und werden Entscheidungen treffen aufgrund der Hoffnung, die sie haben. Auch der Vorspann von Petrus spricht von dieser Grundlage. Oder ich wollte euch noch ein drittes Beispiel geben, ist der Herr Jesus Christus. Im Hebräerbrief wird es uns so schön gesagt. Zusammengefasst, wir werden nachher noch im Petrusbrief das Gleiche sehen, aber im Hebräerbrief, in Kapitel 12, sagt er, nachdem er eine ganze Wolke von Zeugen erwähnt hat, die diesen Glauben hatten, und auch beim Hebräerbrief ist Zentrum des Glaubens die Hoffnung, kommt er auf Jesus Christus. Und sagt, da wir nun eine solche Wolke, ich lese auf Vers 1, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und jetzt schaut, was der Jesus getan hat. Wir schauen oft in falscher Weise auf Jesus. Wir denken, er war ja Gott, der konnte das einfach so. Nein, Jesus war als Gott ganz Gott und ganz Mensch in gleicher Weise herausgefordert wie wir, die Mittel zu gebrauchen, die notwendig sind, um diesen Kampf zu kämpfen, zu dem er berufen worden ist. Und er ging uns voran im Gebrauch dieser Mittel. Und schaut, was er tut. Hier heißt es, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Was sagt er über Jesus? Er sagt, Jesus achtete die Schande für nichts, weil er auf die Freude danach schaute. Um der vor ihm liegenden Freude willen bekam die Schande, die Schmach, das Leid, eine andere Bewertung. Merkt ihr? Verteidigung des Glaubens beinhaltet, die Realitäten Gottes so im Alltag anzuwenden, dass sie geordnet werden, zurechtgerückt werden, nach dem, wie ihr Wert für die Ewigkeit ist. Um kurz nochmal darauf hinzuweisen, im Text vorher, das wird das Thema von Petrus danach sein, im Text vorher zeigt er, dass dies sich auch in diesem Leben zeigt, und zwar an einem ganz einfachen Punkt. Willst du, dass der Herr mit dir ist und sein Wohlgefallen auf dir ruht, oder bist du bereit, für deinen Vorteil menschliche, fleischliche, eigensinnige Methoden zu erwählen? Bist du bereit zum Zorn? Bist du bereit zur Selbstsucht? Bist du bereit zum Hass? Bist du bereit zum Diebstahl? Bist du bereit zur Lüge? Nur um dir Erleichterung zu verschaffen? Petrus zeigte, dass der wahre Glaube einen Wertmaßstab außer aufrichtet. Ist Gott mit mir? Wird sein Wohlgefallen auf mir ruhen? Es geht aber hier jetzt, also er betont hier die Hoffnung des Christen. Nun sagt er, wie sollen wir unseren Glauben verteidigen? Das ist jetzt wieder, kommen wir zurück zum zweiten Punkt, die Art und Weise. Er erwähnt hier drei Dinge, und zwar Sanftmut, Ehrerbietung und indem wir ein gutes Gewissen bewahren. Das ist zwar der nächste Vers, aber es ist eben die Aufzählung von Petrus, deswegen müssen wir sie mit reinnehmen. Sanftmut ist ein schwieriges Wort. Das Wort selbst ist leicht ausgesprochen. Die Haltung dahinter ist eine lebenslange Schule. Was ist Sanftmut? Nun, alle wissen, oder ich sage mal, jeder wird es sehr leicht oder sehr schnell in Verbindung bringen mit Demut. Und es ist wirklich eine demütige Haltung, zeigt sich in einem sanftmütigen Handeln. Ich habe mal nachgeschlagen, was ein Wörterbuch dazu sagt. Sanftmut heißt eine ausgeglichene, ruhige, geduldige und wohlwollende Gesinnung. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, die einen Menschen selbst bei Kränkungen nicht in Zorn geraten lässt, sondern ein besonnenes Verhalten hervorbringt, das die Menschen positiv beeinflusst. Das Gegenteil wäre nicht zornmütig, nicht jähzornig, nicht aufbrausend und nicht aggressiv. Es gibt zwei besondere Beispiele in der ganzen Bibel, die uns zeigen, was Sanftmut ist, und das ist Mose. Mose wollte gar nicht der Führer seines Volkes sein. Am Anfang wollte er es, aber als Gott ihn berief, sagt er, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Ich habe keine Zunge zum Reden. Aber der Herr schickte ihn. Und Mose muss viel Leid und Elend ertragen, viel Anfeindung und Spott und Verachtung von dem Volke Gottes. Ich meine jetzt nicht von den Ägyptern, sondern vom Volke Gottes. Er gibt sein ganzes Leben hin. Als Jethro ihn besucht, sagt er, Mose, das geht so nicht, du tust zu viel, du arbeitest zu viel, such dir Männer. Und ich will nur zeigen, wie sehr er bereit war, sich für das Volk zu investieren. Und dann kommt seine Schwester und sein Bruder Aaron und sie sagen, hey Mose, du bist doch nicht der Einzige, den Gott erwählt hat. Du überhebst dich. Und da ist der Vers, Mose war der sanftmütigste Mann auf der Erde. Und wir stellen die Frage, was ist denn daran das Sanftmütige bei Mose? Nun, Mose verteidigt sich gar nicht. Es ist kein Wort des Widerspruchs in Mose. Der Erste, der danach redet, ist Gott. Und er bestraft Miriam mit Aussatz. Und dann sehen wir den sanftmütigen Mann Mose. Er betet, dass der Herr Miriam vergibt. Dass er ihr nicht nach ihren Taten vergilt, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Und sie heilt. Und der Herr tut es. Ich musste nochmal drüber nachdenken, was war aber die Voraussetzung, die Mose hatte, so zu reagieren? Es war das geringe Denken über sich selbst, das wir zum Beispiel in 1. Mose 32, 33 finden, als Gott sagt, Mose, da dein Volk hat gesündigt, dass du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, und wenn wir hart gearbeitet haben und wenn wir viel getan haben und wenn wir voller Hingabe waren in unserer Aufgabe, dann sind wir schnell geneigt, genau das anzuerkennen. Du hast dir viel Mühe gemacht. Und Mose sagt, nein Gott, ich habe das Land, das Volk nicht aus Ägypten herausgeführt. Du hast es aus Ägypten herausgeführt. Sehen wir die Sanftmut Mose, wie gering er von sich selbst dachte. Das war die Grundlage, weswegen er so reagieren konnte in der Situation mit Miriam und Aaron. Das zweite Beispiel ist Jesus. Ich könnte nachschlagen, Matthäus 11. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus bringt hier beide Dinge zusammen und sagt, Sanftmut und Demut sind bei ihm. Und er sagt, dass es bei ihm eine Sache des Herzens ist. Jeder, der gläubig ist, hat Jesu Sanftmut erfahren. Und jeder, der mit dem Herrn lebt. Und ich glaube, das Abendmahl, wie wir es heute hatten, erinnert uns daran, der weiß, dass es allein die Sanftmut Christi ist. Die ihn dazu veranlasst, immer unser Bestes zu suchen, bis wir in seine Herrlichkeit hineingehen, obwohl wir weit entfernt sind, das zu sein, was angemessen ist. Nach der Erlösung, die er uns gegeben hat. Weil er so von Herzen sanftmütig ist, gibt er uns nicht auf. Trägt er uns bis ans Ende. Da werden wir gleich noch etwas sehen. Aber er sagt in Ehrerbietung. Und Ehrerbietung zeigt sich auch im Petrusbrief in verschiedener Hinsicht. Schaut in Kapitel 2, Vers 13. 1. Petrus 2, Vers 13. Da gibt er genau diese allgemeine Aufforderung. Er sagt in Vers 13, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt, den Statthaltern als seinem Gesandten, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Er sagt, schaut, gebt jedem die Ehre, wie sie ihm gebührt. Das fasst er dann in Vers 17 zusammen. Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Ehrerbietung. Er sagt, zeigt Ehrerbietung in jeder Hinsicht. Vers 18 sagt er, ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter. Und er meint genau das Gleiche, Ehrerbietung. Kapitel 3, Vers 1, er sagt den Frauen, dass sie in besonderer Weise anerkennen sollen, wozu Gott ihre Männer berufen hat. Kapitel 3, Vers 7, der Mann soll seiner Frau Ehrerbietung entgegenbringen. Und das waren die Verse. Aber was wir sehen hier in diesem Text ist, dass in jeder Diskussion um den Glauben, in jeder Rechtfertigung, es notwendig ist, dass wir die Ehre des anderen nicht kränken. Im Gegenteil, dass wir in Ehrerbietung zuvorkommend sein müssen. Ich habe oft von Leuten gehört, die auf der Straße mit Leuten diskutiert haben über den Glauben und dann das Wort gebraucht und die haben wir fertig gemacht. Es ist gegen das Evangelium. Ich war auch mal so hitzig in einem Gespräch, in der Diskussion mit einem Klassenkameraden, der ein absoluter Atheist war. Und dann hat er gerade seine Argumente gebracht und ich war schon voll von meinen Argumenten. Da kam der Lehrer rein. Und ich bin sicher, ich hätte alles gesagt, was ich sagen wollte, aber der Lehrer hat mich daran gehindert. Und in dieser ganzen Stunde ermahnte mich der Herr, nicht zu antworten, sondern dem anderen Zeit zu geben, über die Dinge nachzudenken. Nach der Stunde hat er erwartet, dass ich komme, aber ich kam nicht. Es dauerte nicht lange, es war ungefähr eine Woche, da merkte ich, wie treffend es für ihn war. Nun war er nicht in seiner Ehre gekränkt, jetzt musste er innerlich über das Thema nachdenken. Paulus zeigt, dass es immer seine Haltung war, dem anderen Ehre zu geben, selbst dann, wenn er seine falschen Ansichten und seine falschen Wertvorstellungen zerschmettern muss. Ehrerbietung. Bewahrt ein gutes Gewissen, zeigt einfach, wie wichtig es ist, in Übereinstimmung mit seinem Gewissen zu handeln. Wir wollen hier nicht weiter darauf eingehen, sondern wollen nun sehen, dass diese Aufforderung, unseren Glauben zu verteidigen, aber auf einer Basis steht, auf ein Fundament steht. Das ist die Voraussetzung sozusagen, die wir mitbringen müssen. Willst du also deinen Glauben richtig verteidigen? Willst du deinen Glauben recht willst du deinen Glauben vor anderen Menschen erklären oder auch verteidigen, dass es der bessere Glaube ist, aber dass es auch der einzige Glaube ist, dann brauchst du eine Haltung. Du musst eine Voraussetzung mitbringen. Und oft wird das nicht, oft sehen wir das nicht, oft wird das übergangen. Man tut so, als würde es nur um Argumente gehen und um die besseren Argumente. Aber schau uns, was Petrus hier sagt. Petrus beginnt seine Aufforderung mit den Worten: Heiligt Gott den Herrn in eurem Herzen. Vielleicht haben manche von euch eine andere Übersetzung. Und die Übersetzung ist sogar die häufigere Übersetzung. Und ich glaube, sie entspricht mehr dem Kontext. Im Griechischen steht das so: den Herrn, den Christus in eurem Herzen heiligen. Den Herrn, Kyrios, der Herr Jesus, den Gesalbten, in eurem Herzen heiligen. Wie also bin ich bereit, den Glauben recht zu verteidigen? Wie alleine bin ich ein rechter Verteidiger des Glaubens? Und er wird sagen, der rechte Verteidiger des Glaubens heiligt Christus, den Herrn, in seinem Herzen. Nun, in Kapitel 1 hatte er gesagt, das können wir mal lesen, Vers 15, oder ich lese Vers 14 dazu, als gehorsame, Kapitel 1, also 1. Petrus 1, Vers 14 und 15, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, den ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Er zitiert das Alte Testament, er zitiert Gottes Aussage an das Volk Israel und sagt, diese Aussage gilt euch. Gott ist heilig und ihr sollt in eurem ganzen Lebenswandel genau das proklamieren. Gott ist heilig. Warum? Er hat es geschrieben, er hat gesagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und dann führt das aus und sagt, wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Lebt als Fremdlinge, lebt in Gottesfurcht. Und jetzt fügt er ein entscheidendes Argument hinzu. Warum soll ich Gott fürchten? Denn ihr wisst, wir merken, er spricht in besonderer Weise zu Gläubigen. Warum sollen sie Gott fürchten? Warum sollen sie in Furcht vor Gott wandeln? Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Um des Preises willen, der für eure Seele bezahlt wurde. Warum sollst du Gott fürchten? Petrus beginnt hier nicht bei den Gerichten. In Kapitel 4 wird er noch auf das Gericht kommen, das die Menschen traf zur Zeit Noahs. Im zweiten Buch wird er auch auf das Gericht kommen, das alle Menschen treffen wird, aufgrund der Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Aber hier spricht er zu den Gläubigen, zu den Erlösten und sagt, was ist der eigentliche Grund, der wesentlichste Grund, um in Gottes Furcht zu leben? Der Preis, das Opfer, der Herr Jesus. Liebes Gotteskind, das Zentrum der Verteidigung deines Glaubens ist Christus. Gott gab seinen Sohn. Gott gab ihn zum Sühnopfer für deine Sünden. Gott bestrafte den Stellvertreter, damit du frei ausgehst. Gott gab ihn hin und er bezahlte für dich. Und Gott gab ihm Segnungen für sein Werk und er schüttete sie über dich aus. Und deine ganze der ganze Reichtum, den du von Gott bekommen hast und die ganze Hoffnung, alles ist begründet im Werk des Herrn Jesus Christus. Nichts in dir, gar nichts, alles in ihm. Und Gott hat es nicht getan, weil er bei dir etwas gefunden hat, sondern weil er dich liebte aufgrund seiner ewigen Liebe und seinem ewigen Erbarmen. Und er gab diesen Preis und er zahlte den Preis. Deine Seele ist erkauft mit dem Blut des Lammes. Und dieses Blut ist kostbarer als alles, was je auf dieser Erde zusammengerafft werden könnte, um etwas zu kaufen oder zu bezahlen. Das ist, was Gott tat. Das ist die Grundlage aller Segnungen, die Grundlage des ganzen Heils. Es ist das Zentrum unseres Evangeliums. Es ist das Zentrum dessen, was Gott an uns getan hat. Und merkt ihr jetzt, wie bedeutungsvoll diese Voraussetzung ist, wenn wir über das Evangelium reden? Petrus sagt, vergiss nie. Vergiss nie, was der Herr an dir getan hat. Und vergiss nie, welchen Weg er gehen musste, dass du all diese Segnungen empfängst und diese Hoffnung hast. Vergiss nie, was es bedeutete, für ihn bedeutete. Und dieses Nicht-Vergessen ist bei Petrus nicht einfach nur eine Frage unserer Speicherfähigkeit im Kopf, unseres Wiederholenkönnens. Ich kann einen Bibelvers so auswendig lernen, dass ich ihn mein Leben lang wie zitieren kann und trotzdem hat er keine Bedeutung für mein Leben. Schaut, Petrus wendet es bei den Sklaven an. Sie sind Sklaven, die werden geschlagen, und zwar, weil der Herr launisch war, so. Oder weil sie nach ihrem Gewissen handelten. Sie waren nicht bereit, Kompromisse in ihrem Gewissen Gott gegenüber zu machen, und deswegen wurden sie gekränkt. Sie litten zu Unrecht, Vers 19, Kapitel 2, Vers 19. Und dann führt Petrus das aus in Vers 21 und sagt, denn dazu seid ihr berufen. Schaut, was er sagt. Ihr seid berufen, für Gutes tun, geschlagen zu werden. Er hat es in Vers 20 gesagt. Wenn ihr, also Vers 20, B. Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Du empfängst Gnade bei Gott, wenn du zu Unrecht leidest. Und er meint nicht einfach, dass der Hausherr denn wirklich den Glauben verstanden hat und sagt, weil du ein Christ bist, darum wirst du jetzt bestraft. Nein. Der beschuldigt ihn vielleicht, was gestohlen zu haben. Wie der Potiphar den Josef. Du wolltest meine Frau missbrauchen. Zu Unrecht. Und er wollte genau das Gegenteil. Er war es, der seinen Herrn verteidigt hat. Und er wurde angeklagt, genau das Gegenteil getan zu haben. Und Petrus sagt, Sklave, Hausknecht, das ist Gnade bei Gott. Und dann schaut er, sagt, dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er sagt also, wenn du zu Unrecht leidest, dann bedenke, es ist deine Berufung, dem Vorbild Christi nachzufolgen. Und dann wird es beschrieben, er sagt, er keine Sünde getan hat, auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Wir können sagen, schaut, das hat alles Jesus getan. Ja, aber Petrus bleibt da nicht stehen und sagt, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf das Holz. Es war für uns, sagt er. Es war für dich. Denk dran, du Gotteskind, es war für dich, dass er all das ertragen hat. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf das Holz. Wozu? Damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Interessant, Petrus zeigt hier, dass das Zentrum der Erlösung nicht nur etwas zu tun hat mit meiner Rechtfertigung, sondern auch damit, dass ich den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben möge. Das steht hier. Das ist Grundlage der Erlösung, nicht etwas, was ich zur Erlösung hinzufüge, sondern Inhalt der Erlösung. Deswegen heißt er Anfänger und Vollender des Glaubens. Er hat uns alles erkauft. Aber er sagt uns, schau, das ist die Grundlage all der Segnungen, die du von Gott jeden Tag empfängst. Und darum ist es deine Berufung, seinem Fußstapfen nachzufolgen. Darum ist es deine Freude, wenn du leidest, zu Unrecht leidest. Darum sagst du, Herr, danke für die Gnade, für deinen Namen zu leiden. Und die Beschuldigungen sind vielleicht richtig, niederträchtig und gemein. Ungerecht. Und es ist nicht genau das, was uns immer wieder davon abbringt, dem Beispiel Jesu zu folgen. Wir sagen, das ist aber Unrecht. Und jetzt muss der Herr mal einschreiten und er muss mir Recht verschaffen und er muss dem Nächsten eine Ohrfeige geben und er muss ihn zurechtweisen und. Und Petrus sagt, nein, nein, denke dran, was dein Heil gebracht hat. Die Haltung Jesu Christi in seinem Leiden. Und das ist deine Berufung. Wenn er also in unserem Text sagt, heilige Gott den Herrn in deinem Herzen oder Christus, als Herrn Christus in deinem Herzen heiligend, sagt er, dein Innerstes soll so erfüllt sein von dem Werk des Herrn Jesus Christus, dass es deine Haltung und dein Leben bestimmt. Das ist die alles beherrschende die alles beherrschende Wahrheit ist, die deine Reaktionen, deine Bewertungen und deine Entscheidungen bestimmt. Stuart Olliott bringt ein schönes Beispiel. Er sagt, König Kyros war ein so imposanter Mann, dass er richtig Eindruck erweckte bei allen Menschen, die vor ihm standen, oder beziehungsweise Ehrfurcht abverlangte für jeden, der in seine Gegenwart kam. Und eines Tages hatten sie den aramäischen König mit seiner Frau vor ihn geschleppt. Die waren natürlich im Krieg gefangen genommen worden Und der Kyros fragt ihn, willst du, dass ich dir deine Güter zurückgebe und dein Königtum und deine Frau? Und der König antwortete, mein Herr, meine Güter darfst du mir ruhig nehmen, mein Königtum auch. Aber wenn ich mein Leben einsetzen könnte, damit du meine Frau verschonst, wäre ich dir, so würde ich mit Ehren sterben. Der König übergab ihm alles, gab ihm alles zurück. Als später seine Frau gefragt wurde, und wie fandst du den König Kyros? Sagt, ich weiß es nicht mehr. Ich war so überwältigt von dem Mann, der sein Leben für mich gab, dass ich mich nicht mehr erinnern kann. Das bedeutet es, den Herrn in unserem Herzen zu heiligen. Christus gab sein Leben für uns. Dieser Mann konnte nur für das irdische Leben geben. Christus gab sein Leben, damit wir in Ewigkeit vor Gott stehen können. Wir vergessen oft, was es bedeutete, was es Christus bedeutete, uns zu erkaufen und welchen Weg er ging, und zwar den Weg am Kreuz. Und er, der Herr, und deswegen Christus als Herr, er, der Herr des Himmels und der Erde, dem der Herr alles übergeben hat, regiert über alles zu deinem Besten. Aber er hat keinen anderen Weg für dich, als genau diesen Weg in seinen Fußstapfen zu gehen. Und die Dinge des Alltags bringen dich in Situationen, wo du den Glauben verteidigen musst. Aber er sagt, die Grundlage des Verteidigens, die Grundlage, auf der die Verteidigung deines Lebens stehen muss, ist ein Leben in der Haltung des Herrn Jesus Christus. In seiner Demut, in seiner Sanftmut, in seiner Selbstverleugnung. Heilige ihn in deinem Herzen bedeutet, er soll heilig, bedeutet so abgesondert, so distanziert von allem anderen, er und sein Werk sollen so getrennt sein von allem anderen, dich so erfüllen, dass nichts in Konkurrenz treten kann mit dem, was er für dich getan hat. Das heißt ganz praktisch, deine ganzen Reaktionen, all deine Handlungen sollen von einem einzigen bestimmt sein, von dem, was Gott in Christus getan hat. Und nicht mehr heißt das ganz praktisch, und nicht mehr von dem, was andere dir angetan haben, für welche Schwierigkeiten du hast, welchen Leid du tragen musst, wie groß deine Not ist, wie sehr du unter Unrecht leidest und. Paulus betet eigentlich in gleicher Weise für die Epheser, und das möchte ich als Parallele noch einmal mit euch lesen, in Epheser Kapitel 3. Schaut, was er da sagt. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, also Paulus, Vers 14, beugt seine Knie vor dem Vater, und er tut es, weil Christus sein Leben gegeben hat. Und dann sagt er, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Wir kommen gleich auf den Vers zurück, aber Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet. Ich kürze mal ab, seid. Ja. Er sagt, wozu soll der Geist Gottes euch stärken, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt? Wohnt er nicht seit der Wiedergeburt in meinem Herzen? Warum betet Paulus denn dafür? Aus dem einfachen Grund. Er sagt, dass aktiv dein Glaube Christus sieht. Und zwar so beständig, so beharrlich, so unveränderlich, dass es deinen Alltag so bestimmt, dass wenn die Stürme und die Erdbeben und die Trockenzeiten kommen, du ein gesundes Fundament hast, in Liebe gewurzelt und gegründet bist. Das ist eine Botschaft. Und den Text habe ich deswegen erwählt, weil er uns zeigt, dass alles, was ich jetzt gesagt habe, weder von Petrus, noch von Paulus, noch von den anderen Aposteln. Von uns erwartet wird in einer Weise, als müssten wir die innerliche Kraft dazu aufbringen, darin zu leben. Paulus macht das eindeutig. Er sagt, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Die Herausforderung unseres Verses in 1. Petrus 3, Vers 15 steht nicht auf der Basis, wozu du in der Lage bist, auch wenn es dich herausfordert, die volle Verantwortung dafür zu übernehmen. Aber diese Botschaft steht auf der Basis, wie auch Epheser 3, dass der sein Leben für dich gab, dir alle Kraft geben will zu dem, wozu er dich berufen hat. Gottes Geist ist es, der uns zu diesem Leben befähigt. Er beruft uns, er stärkt uns darin. Und trotzdem, darum gerade brauchen wir die Ermahnung, die Ermutigung. Wir brauchen die Aufforderung, um wieder zurückzukommen zu dem, was der Herr für uns berufen hat, um dann nicht auf uns zu blicken, und zu sagen, entweder zu sagen, das schaffe ich eh nicht, oder zu sagen, ich muss mich mehr anstrengen, ich muss mich mehr zusammennehmen. Nein, damit wir sehen, das ist das Leben, was unseren Glauben recht verteidigt. Wenn ich je mit Menschen über den Glauben diskutiere, hier ist die Basis. Christus ist geheiligt in meinem Herzen. Paulus sagt, wir brauchen es nach der Macht seiner Herrlichkeit. Gott steht da willig, uns genau das zu geben, alles zu geben, was wir brauchen, zu dem, wozu er uns berufen hat. Amen. Lass uns noch einmal stehen bleiben. O Herr, wir preisen dich für den Reichtum der Erlösung, für das Ausmaß der Erlösung und für die Verheißungen, die du uns gegeben hast. Und wir bitten dich um Glauben. Amen.
Amen.